Ja, auch meinerseits guten Morgen. Heute Morgen bin ich aufgestanden und gehe in mein Büro, um noch die Sachen zu richten. Und dann finde ich auf meinem Schreibtisch ein paar Briefe. Meine Frau hat gestern Abend noch ein paar Briefe hingetan und habe ich sie ganz schnell geöffnet. Und dann war da ein Brief dabei von der Krankenkasse. Und wir hatten für unsere Schwiegermutter Hilfsmittel beantragt. Und in diesem Brief wurde zugesagt, dass diese Hilfsmittel genehmigt sind und dass wir die bekommen. Eine gute Nachricht. Der Tag fing mit einer guten Nachricht an. Und das ist das Schöne. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns auf Gott konzentrieren, dann haben wir es mit guten Nachrichten zu tun. Und ich habe für euch heute eine gute Nachricht. Und der Herr hat für euch heute eine gute Nachricht. So, jetzt passt's. Und am Anfang des Jahres ist es so, dass man oft zurückschaut und nach vorne schaut. Und das Schöne ist, dass Gott uns immer wieder auch Hinweise gibt, was kommt oder auf was können wir uns konzentrieren oder auf was sollen wir achten an bestimmten Punkten. Und als ich so in der Predigtvorbereitung war, hatte ich so diesen Eindruck, dass Gott uns heute einen Hinweis geben möchte für dieses neue Jahr. Es gibt auch immer wieder so diese Jahreslosung, und das war ein Missverständnis, ich predige jetzt nicht über die Jahreslosung, ihr werdet gleich sehen, welchen Text, aber die Jahreslosung heißt, Gott, der Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, Johannes 6, Vers 37. Das ist ein Motto für dieses Jahr. Das heißt, Gott hat da irgendetwas vor. Wer kommt also und einen Antrag stellt, wer eine Bitte hat, wer kommt und zu Jesus sagt, ich brauche irgendetwas, ich sage euch, der kriegt eine gute Nachricht. Gott sagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich sage dir zu, ich sage ja. Wenn du kommst, du bekommst. Der Text heute, es geht um ein Thema, das heißt der breite und der schmale Weg. Ein Thema, das unter Christen ein gängiges Thema ist, viele kennen das. Es sind zwei Texte eigentlich nur, zwei Bibelstellen, also zwei Bibelverse, in denen das vorkommt, in denen das Jesus mal sagt, am Ende der Bergpredigt. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe hier mal verschiedene Übersetzungen abgebildet. Und die altbekannte Luther-Übersetzung heißt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Das ist der alte Luthertext. So kennen ihn die meisten auch vielleicht auswendig. Hier rechts habe ich mal die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle sagt, geht durch das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und in der Mitte habe ich eine Übersetzung, die sehr interessant ist, die vielleicht nicht viele kennen, die sogenannte Volksbibel. Eine in einem heutigen Deutsch, der einer bestimmten Kultur oder einem bestimmten Menschenschlag mehr so gängig ist. Und die übersetzen das jetzt so. Geh nicht einfach den leichten Weg. Der Weg zum Himmel ist keine vierspurige Autobahn, die breit genug ist und auf der man bequem und einfach fahren kann. Wenn ihr den leichten Weg nehmt, wie das die meisten tun, dann rennt ihr leicht in euer Untergang. Die Abfahrt in Richtung Leben ist dagegen so eng und steil, dass man sie nicht so leicht fahren kann. Darum nutzen sie nur so wenige. Also ihr merkt, da steckt immer so ein bisschen eine andere Interpretation dahinter oder eine andere Sichtweise. Und ich möchte mit euch heute diesen Text ein bisschen aufdröseln. Ich selber bin ein Fan der Zürcher Übersetzung, die auch jetzt hier nicht so häufig und bekannt ist. Und ich werde den Text heute nach der Zürcher Übersetzung so ein bisschen mit euch aufdröseln. In der nächsten Folie haben wir den schon. Tretet ein durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Gut, es geht um zwei Wege. Und ich möchte mal diese Paare, die hier drin stecken, ein bisschen herausarbeiten. Das Erste, was wir finden, ist, dass es für beide Wege ein Tor gibt. Und das eine Tor ist eng und das andere Tor ist weit. Ein enges Tor erinnert mich zum Beispiel an eine Höhle. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Höhle war. Und da gibt es dann, wenn man in den nächsten Höhlenraum kommen will, manchmal eine sehr, sehr enge Stelle, durch die man hindurch muss. Meistens kann man da nicht aufrecht gehen, man muss sich bücken und muss sich so durchquetschen. Und du hast ein Problem, wenn du jetzt in der Höhle bist und du hast einen Rucksack dabei. Das geht nicht, da kommst du nicht durch. Du musst alles ablegen. Ne? Du musst sozusagen durch diese enge Stelle gehen, ohne etwas. Und für mich ist diese enge Stelle eine Entscheidung, die ich treffe, wo ich sage, da kann ich nichts mitnehmen. Wenn ich durch dieses Tor gehe, kann ich nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und für mich ist dieses Tor zu diesem ersten Weg, den Jesus hier beschreibt, ein Tor, bei dem ich einen ersten Tod sterbe. Der erste Tod, den ich sterbe, ist, dass ich sage, nicht mehr ich stehe auf dem Thron des Lebens. Nicht mehr ich entscheide über mein Leben. Ich habe verstanden, dass der Herr, dass Jesus der Herr meines Lebens sein kann. Und diesen ersten Tod, den symbolisieren wir auch durch die Taufe. Wir werden begraben im Wasser und stehen wieder auf. Das heißt, dieses Tor in diesen Weg hinein oder zu diesem Weg ist der Schritt, wo ich Jesus als meinen Herrn annehme und wo ich mich taufen lasse. Und da ist schon der erste Hinweis, den Gott uns gibt fürs nächste Jahr, egal ob du jetzt zuguckst oder auch hier sitzt. Was ist für dich dran? Ist es dran zu sagen, okay, Herr, ich habe viel von dir gehört oder auch noch nicht so viel, aber ich will mit dir den Weg gehen. Alles ablegen, das alte Leben ablegen und ins neue Leben durch dieses enge Tor gehen, da kannst du nichts mitnehmen. Und du brauchst auch nichts mitzunehmen. Weil alles, was du mitnehmen würdest, hätte nicht Bestand und steht in keinem Vergleich zu dem, was danach kommt. Das weite Tor, da kannst du viel mitnehmen. Beim engen Tor nicht. Vielleicht ist es für dich dran, dich zu entscheiden für Jesus. Oder für einen anderen ist es dran zu sagen, dieses Jahr ist das Jahr oder auch jetzt die nächste Zeit ist das Jahr, wo ich mich taufen lassen soll. Der Herr sagt, mach das, das ist gut. Und das ist durch dieses enge Tor gehen. Du kommst in eine andere Situation, in ein anderes Leben. Der zweite Vergleich, den wir hier sehen, das machen wir vorher, genau. War jetzt der Hinweis. Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und eine Weide finden. Gehen wir auch nachher nochmal konkreter ein. Das heißt, Jesus ist diese enge Tür. Jesus ist dieses enge Tor. Durch Jesus komme ich auf diesen Weg. Durch Jesus komme ich in den Genuss dieses Weges. Wir werden sehen, der Weg ist ein Genuss. Der Weg ist nicht eine deprimierende Sache. Bei Jesus kriegst du keine Depressionen. So, nächste Folie. Die Beschaffenheit des Weges ist, der Weg ist schmal und der andere Weg ist breit. Ich möchte mal hier den schmalen Weg auslegen als einen einspurigen Weg. Der breite Weg hat mehrere Spuren. Der schmale Weg ist deshalb so schmal, weil er nur eine Spur hat. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Spur. In der Welt werden uns viele, viele Methoden angeboten, wie wir unser Leben gestalten können, welche Lebensphilosophie wir haben. Bei Jesus gibt es nur eine Spur und die ist er. Das heißt, dieser Weg ist schmal, weil ich brauche keinen breiten Weg. Ich brauche nicht mehrere Spuren. Ich folge seinen Spuren, seinen Fußstapfen. Ich bin auf diesem Weg in ihm und mit ihm. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Kommt gleich nochmal. Dann das nächste Paar. Bei dem einen Weg steht das Leben als Ziel, beim anderen das Verderben. Egal, was du machst auf dem breiten Weg, es führt ins Verderben. Es führt zu nichts Gutem. Selbst wenn man das Gefühl hat, man tut was Gutes, ist es trotzdem nicht ergebnisorientiert ins Leben hinein. Sondern dieser Weg lässt keine Kompromisse. Die einzige Möglichkeit, ins Leben zu kommen, ist eben dieser schmale Weg durch Jesus. Nächstes. Und jetzt kommt's. Es finden ihn nur wenige. Da habe ich lange überlegt. Heißt es, dass nur wenige dann auf diesem Weg sind? Heißt es, dass nur wenige Menschen überhaupt Christen werden? An einer anderen Stelle, und die gucken wir uns jetzt an, sagt Jesus, die Ernte ist groß. Die Bibel sagt, Gott ist groß. Und wenn ich jetzt sage, die Ernte ist groß, dann meine ich eben nicht ein bisschen was. Eine große Ernte ist groß. Und die ist sowas von groß, weil Gott groß ist. Also stellen wir uns mal vor, ich weiß nicht, Ebermannstadt, wie viele Einwohner haben wir hier? Irgendwas, 5.000, 6.000? 6.000, ne? Was ist jetzt eine große Ernte in Ebermannstadt? 50? 100? 2.000? 3.000? Oder 5.000? Ne? Eine große Ernte ist groß, betrifft einen Großteil der Stadt. Und ein Großteil ist mehr als die Hälfte. Das heißt, Gott möchte eigentlich, dass viele Menschen oder alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt kommt's. Aber was ist wenig? Wenige sind nicht die, die geerntet werden, sondern wenige sind der Arbeiter in dieser Ernte. Und wenn wir jetzt nochmal eine Folie zurückgehen, dann sehen wir, wenige finden ihn. Warum? Nicht, weil sie nicht suchen, sondern weil es wenige Hinweise gibt, weil es wenige Menschen gibt, die sich in diesen Auftrag, auf Jesus hinzuweisen, einbeziehen lassen. Wir sollen den Herrn der Ernte bitten, dass er Erntemitarbeiter in seine Ernte sendet. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr wir gefordert sind, die gute Nachricht, die wir haben, über Jesus weiterzugeben, damit viele ihn finden, diesen Eingang, dieses Tor zum Leben. Je mehr Erntemitarbeiter wir haben, desto mehr Menschen werden das auch finden. Die wenigen, die hier als wenige beschrieben sind, sind deshalb wenige, weil man das nicht von alleine findet. Es gibt Situationen, da findet man es von alleine, aber Gott hat sich eigentlich auch festgelegt, dass er dich und mich benutzen möchte, im Sinne von Mitarbeiten, damit Menschen diesen Weg des Lebens finden, damit sie da reinkommen. Ich denke, dass es dran ist, dass wir dieses Jahr uns darauf konzentrieren, diesen Hinweis, diesen Wegweiser zu sein. Und ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir Aktivismus machen müssen, dass wir mehr machen müssen, sondern dass wir einfach diesen Lebensstil des Hinweises haben, dass wir unser Licht leuchten lassen und dann automatisch mit den Leuten ein Hinweis sind auf Jesus, dass wir es nicht verbergen. Wir haben eine gute Nachricht und es ist wichtig, dass die Menschen diese gute Nachricht hören. Nächster. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Da fiel mir ein, dieser Spruch, den man so sagt, steigt mir doch in die Tasche. Ja, ich steige in die Tasche, Jesu, ne? Und dann gehe ich durch das Tor durch. Ich habe dann eine Berechtigung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann bin ich in diesem Leben. Jesus in mir und ich in Jesus. Wir werden so zusammen eins. Und damit kriege ich eine Berechtigung zu diesem Leben. Ich kriege eine Berechtigung, durch dieses Tor zu gehen. Ich kriege eine Berechtigung, hineinzugehen zum Vater, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich kriege eine Berechtigung, Kind Gottes zu sein, dadurch, dass ich mit Jesus mich verbinde. Ohne Jesus habe ich auch gar keine Möglichkeit, kein Recht, durch diese Tür durchzugehen. Gut, nächstes. Was erwartet uns auf diesem Weg? Jesus hat gesagt, er ist der Hirte, der durch diese Türe geht oder der diese Türe uns frei macht. Und das Schöne ist, und ich glaube, dass das für dieses Jahr für viele von uns wichtig ist, dass wir das wissen. Die gute Nachricht ist, dass auf diesem Weg ein Hirte ist, unser Hirte ist. Wir sind nicht hirtenlos. Der breite Weg hat keinen Hirten. Aber der schmale Weg hat einen Hirten. Und dieser Hirte hat sein Leben gegeben für uns. Und wir haben eine Situation, mir wird nichts mangeln. Auf dem schmalen Weg wird uns nichts mangeln. Gar nichts. Auf dem schmalen Weg haben wir eine Weide. Wir haben Ruhe. Wir haben frisches Wasser. Wir haben neues Leben, Pfade der Gerechtigkeit, das heißt Hinweise, wie wir gehen können, Orientierung. Im finsteren Tal fürchte ich kein Unheil, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, weil ich spüre den Hirtenstab. Es gibt auf dem schmalen Weg ein finsteres Tal. Aber ich habe keine Angst. Der Stecken, der Stab, ich liege in diesem Trost, ich liege in diesem Vertrauen. Das ist der Weg für dieses Jahr. Wenn wir den schmalen Weg gehen, wenn wir uns für den immer wieder neu entscheiden, ist das die Wahrheit über den schmalen Weg. Ich bekomme einen reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dieser reich gedeckte Tisch ist die finanzielle, auch die materielle Versorgung, aber auch in der Gemeinde, im Abendmahl, den reich gedeckten Tisch mit allem, was dazugehört, was an Heiliger Geist, an Kraft da ist. Reich gedeckt mit dem, was ich brauche, an Heilung, an Zuwendung, an Liebe, an Geborgenheit. Du salbst mein Haupt mit Öl. Übervoll ist mein Becher. Du kriegst mehr, als du verlangt hast. Du kriegst mehr, als du brauchst. Warum? Damit man wieder weitergeben kann. Wir bekommen reichlich. Dieses Jahr wird ein Jahr sein, in dem wir reichlich bekommen. Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage. Ich werde im Haus des Herrn sein. Es gibt eine Priorität. Das Haus des Herrn, die Gegenwart Gottes. Da, wo er der Herr ist, wo er eine Herrschaft hat, ist für mich eine Priorität für mein Leben. Danach strecke ich mich aus. Und es ist nichts, was ich mache, weil ich Pflicht habe, sondern es ist etwas, was ich mache, weil es so attraktiv ist, dass es mich hinzieht. Weil es so schön ist und so gewaltig ist, dass ich automatisch gar nicht woanders mehr hin will. Wer das mal geschmeckt hat und gesehen hat, wie herrlich das ist, will gar nichts mehr anderes mehr. Da verkaufst du alles andere, was du hast und sagst, hey, das war ja nur Blech gegenüber dem, was ich hier in dieser Gegenwart Gottes erlebe und bekomme. Ja, Denn der Herr ruft uns auf, uns zu entscheiden für diesen schmalen Weg. Aber er macht in uns auch schmackhaft. Er macht in uns deutlich, dass es ein guter Weg ist. Dass es eine gute Nachricht ist. Und dass wir für dieses Jahr eine gute Nachricht haben, die wir auch weitergeben können. Und eigentlich wollte ich hier so meine Predigt beenden, hat der Heilige Geist gesagt, es gibt noch etwas, was du unbedingt sagen musst. Was dieses Jahr auch für einige von uns wichtig sein wird. Und das ist jetzt die nächste Bibelstelle, die auch etwas mit dem Weg zu tun hat. Hier habe ich es jetzt nochmal aufgeführt. Also es gibt auch auf dem ersten Weg, auf dem schmalen Weg, die Wahrheit. Auf dem anderen ist die Lüge. Hier ist der Hirte, da ist kein Hirte. Die Bibel spricht von Dieb und Räuber. Das heißt, ich muss mich auch selber schützen. Hier bin ich geschützt. Jetzt die nächste Bibelstelle. Okay, der Weg des Glaubens. Es wird auch für einige von uns wird es einen Zeitpunkt geben, wo der Herr uns fordert, einen Schritt zu gehen, einen Schritt des Wagnisses auf diesem Weg. Und das ist der Weg des Glaubens. Der schmale Weg ist ein Weg des Glaubens. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Wo war das? Auf dem See, Sturm. Wir kennen die Geschichte. Petrus aber entgegnete ihm, Herr, wenn du es bist, so heiße mich, über das Wasser zu dir zu kommen. Er sprach, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Okay. Wenn der Herr sagt zu dir, komm dieses Jahr, dann komm. Mach es einfach. Es wird ein Weg sein für den einen oder anderen, den vorher vielleicht noch auch kein anderer Mensch gegangen ist. Es ist etwas Neues. Noch nie ist jemand auf dem Wasser gegangen. Petrus war der Erste. Aber er war nicht der Letzte. Und er geht dann und was passiert? Er schafft es. Er geht auf dem Wasser. Er geht. Und jetzt kommt das, was für uns ein Hinweis sein soll. Wenn wir das machen, wenn wir diesen Glaubensschritt machen, wenn wir in diesem Glauben etwas, was Gott uns vor die Augen gelegt hat oder vor die Füße gelegt hat, losgegangen sind, als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich und als er zu sinken begann, schrie er, Herr, rette mich. Das heißt, er hat etwas gespürt, was ihn abgelenkt hat, der Wind. Solange er auf Jesus gesehen hat, ist er diesen Weg gegangen. Und das ist dieser Hinweis für diejenigen, die jetzt nächstes Jahr einen Glaubensschritt machen werden. Lass dich nicht ablenken. Lass dich kein bisschen ablenken von irgendwelchen Umständen. Egal, was das für ein Wind ist, was das für Wellen sind, was an Aufregung um dich herum ist, geh diesen schmalen Weg, diesen Glaubensweg, Schritt für Schritt weiter und schau auf Jesus. Es gibt so viele Hiobsbotschaften zur Zeit, was alles kommt und wie und was. Und der Herr sagt uns für dieses Jahr, schau auf Jesus. Lass dich nicht ablenken, nicht links, nicht rechts. Schau auf mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und er sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wenn du in Zweifel kommst, wird der Herr dich nicht fallen lassen und er hilft dir. Und was hat er dann mit Petrus gemacht? Er hat ihn herausgezogen und dann an der Hand genommen und dann sind sie zusammen auf dem Wasser zum Boot gelaufen. Petrus ist dann wieder auf dem Wasser gelaufen zum Boot. Der Herr hat ihn nicht hinter sich hergeschleift. Er hat ihn richtig hochgenommen und dann sind sie miteinander gelaufen. Und das will der Herr mit uns machen. Er will dieses Jahr, da wo du vielleicht gesunken bist, da wo du Träume, Visionen hattest und die sind irgendwo zerstört worden. Oder auch da, wo in deinem Leben Wellen und Wogen sich über dich einfach ergossen haben und du bist da patschnass, ne? Und du bist irgendwo am Untergehen. Da sagt der Herr, greift dich an der Hand und sagt, du Kleingläubiger, ich helfe dir. Und sie gingen ins Boot und der Wind legte sich Genau das werden wir erleben in der Gemeinde. Dieser Wind, der uns ablenken wird, dieser Wind, der stark sein wird außerhalb, wird in der Gemeinde sich legen. Wir werden in der Gemeinde eine Ruhe finden, wo der Sturm keine Macht hat, wo der Sturm nicht existiert, weil hier Jesus regiert, weil Gott da ist. Wir werden als Gemeinde ein Zentrum sein von Ruhe in einer Welt, die Ruhe braucht. Und es wird attraktiv sein, weil die Gegenwart Gottes wird so intensiv sein, dass viele Heilungen, dass viele Dinge passieren werden, die gut sind. Diese gute Nachricht hat Folgen, wenn ich sie aufnehme. Es entsteht Frucht. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist das Zeugnis. Das wird kommen. Es wird ein Zeugnis sein, wenn die Leute sehen, wie jemand auf diesem Wasser geht. Wenn die Leute sehen, wie der Sturm gestillt wird. Wenn die Leute sehen, dass dieser Wind keine Macht mehr hat. 2022 ist ein gutes Jahr, weil wir eine gute Nachricht haben und weil Gott mit uns ist. Amen.